Das waren zwei Jünger, Petrus, Andreas, zwei Brüder, vor 2000 Jahren enge Vertraute von Jesus. Das waren auch zwei Jünger im doppelten Sinn. Sebastian und Erich, heute enge Vertraute von Jesus. Zwei Jünger eben. Das Wort Jünger werde ich heute noch ziemlich oft sagen in dieser Predigt. Es geht um Jünger. Es geht um einen Haufen lernt laufen. Es geht um diesen duften Haufen Jünger damals und was aus ihnen geworden ist. Und es geht um diesen Haufen Jünger heute. Zwei davon habt ihr gesehen. Diesen Haufen Jünger, den wir Kirche nennen. Es geht auch um die City Church. Wir wollen heute und die nächsten dreimal mit euch über Kirche, über diesen duften Haufen nachdenken. Und wir wollen mehr machen als nachdenken. Wir wollen euch beschreiben, wie unser Traum von Kirche aussieht. Wie wir als City Church Kirche leben. Und das Wort Jünger und Jüngerschaft spielt dabei eine zentrale Rolle. Und wir werden euch diesen Traum von Kirche nicht nur beschreiben, sondern wir werden euch herausfordern. Wir werden euch hier und da, glaube ich, sogar ein bisschen ärgern. Du wirst mindestens nach dieser Predigtreihe oder auch heute schon vor der Entscheidung stehen, ob du diesen Traum von Kirche, den wir träumen, für Nonsens hältst oder ob du ihn mitträumen willst. Okay, manche verstehen es vielleicht nur Bahnhof. Ja, also Traum, Kirche, Jünger, Fisch und Brot, 12, Fischergruß. Kommen wir nochmal zurück zu diesen beiden hier, die da sitzen, die da saßen. Und diesem Haufen von damals, Also diese beiden und ihre zehn Kumpels, die zusammen mit Jesus unterwegs waren. Der erste Punkt am Anfang war der Haufen. Am Anfang war der Haufen. Übrigens, das Bild da, was man da so sieht, Rembrandt hat es gemalt. Ich glaube, die Männer, die da abgebildet sind, sind ein bisschen zu alt geraten. Wahrscheinlich war dieser Haufen im Durchschnitt zwischen 20 und 30 Jahren alt. Ja? Wahrscheinlich waren sie jünger als Jesus oder in einem ähnlichen Alter. Und Jesus ist nicht älter geworden als 33. So, die Szene hier, die ihr gerade gesehen habt, viele von euch kennen sie, stellt eine der Erlebnisse dar, die diese 12 Jünger in ihren 3 Jahren Wanderschaft mit Jesus erlebt haben. Eines der bekanntesten Wunder, die Speisung der 5000. Klar hat dieses Stück die Story völlig überzeichnet. Und um die Story geht es heute auch überhaupt nicht. Und natürlich denke ich, dass Andreas und Petrus im echten Leben nicht gerade ganz solche Volldeppen waren, wie sie hier dargestellt wurden. Aber eins waren sie schon, und das bringt dieses Theaterstück schön rüber, sie waren ein ziemlicher Haufen. Sie waren ein ziemlich normaler, bisweilen wahrscheinlich auch anstrengender Haufen für Jesus. Diese Männer, die da Jesus folgten. 3 Jahre lebten sie zusammen, intensiv zusammen, sowas wie eine WG, nur dass sie nicht an einem Ort blieben, sondern durch das Land zogen. Am Anfang war für diese beiden und für die 10 anderen Neugierde und Faszination von Jesus der Grund, warum sie sich dazu entschlossen haben, okay, wir gehen mit. Und über die Zeit wurde daraus Freundschaft, Vertrauen. Und gegen Ende dieser 3 Jahre sagte Petrus mal etwas. Er sagte: Jesus, deine Worte, die du zu uns sagst, die sind für mich Leben. Du bist für mich das Leben. Ich wüsste nicht, wo ich hingehen sollte ohne dich. Diese 12 Männer und all die anderen, es waren übrigens mehr als 12. Es waren vielleicht so 100, die man Jünger nannte damals, die kürzer oder länger mit ihm da durchs Land zogen. Aber diese 12 waren der engste Kern, die engsten Vertrauten von ihm. Diese 12 Männer ließen sich, je länger sie mit Jesus unterwegs waren, immer mehr mit ihrem kompletten Leben auf diesen Mann ein. Auf Gedeih und Verderb. Wenn er sagt, rudere, dann rudere ich. Das ist Jüngerschaft. So, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dieses Wort hörst, Jünger. Und wenn du vielleicht mal nicht an die Bibel dabei denkst. Das Wort, wie es heute gebraucht wird. Ich habe mal bei Wikipedia nachgeschaut, der Begriff Jünger, von Althochdeutsch Jungiro, heißt Lehrling, bezeichnet den Nachfolger einer religiös prägenden Persönlichkeit. Also, wo Jünger sind, da gibt es eine religiös prägende Persönlichkeit. Wo Jünger sind, da gibt es einen Führer. Und zu Recht gehen bei jedem denkenden Menschen deshalb bei dem Wort Jünger die Alarmglocken an. Es gab und es gibt heute religiöse Führer. Unterschiedliche. Und es gab und es gibt heute Leute, die ihnen folgen. Und nicht selten oder oft, vielleicht würde ich sogar sagen, fast immer, kommen Jünger in eine ungute Abhängigkeit von dem, dem sie folgen. Jünger wurden und werden heute entmündigt, manipuliert, ausgebeutet. Das geht hin bis zum geistlichen, manchmal körperlichen Missbrauch. Es gibt Führer, die ihre Jünger mit in den Tod genommen haben. Ist mir jetzt egal, an welche Gruppierung du denkst. Auf jeden Fall kann dieses Wort Jünger einen echt schwierigen Beigeschmack haben. So. Und trotzdem ist es genau das richtige Wort für diese beiden hier. Für Petrus und Andreas, für Erich und Sebastian, für mich, für uns als City Church. Wir sind Jünger. Denn als Jünger, diese beiden und wir heute, begeben wir uns tatsächlich in eine Abhängigkeit von dem, dem wir folgen. Und das war und das ist heute noch ein Risiko, Abhängigkeit. Dieser Haufen Jünger damals, mit Jesus zusammen, sie standen nicht auf einer Ebene. Das waren nicht 13 Freunde. Da war einer der Lehrer und die anderen waren die Schüler. Und sie haben längst nicht alles verstanden, was er gesagt hat. Und da war einer, der leitet und die anderen, die folgen. Und da war einer oft sogar der befiehlt und die anderen, die gehorchen. Er sagt, rudere und ich rudere. Jüngerschaft. Die Jünger dackelten ihren Führer nach und das war ein Risiko. Sie taten es, weil sie ihm einfach vertrauten. So, Jüngerschaft, das ist heute noch so. Das kann fürchterlich missbraucht werden. Deswegen warne ich euch vor jedem Menschen, der behauptet, er hätte irgendeine Form von Erkenntnis, irgendetwas, was ihn berechtigt, Jünger um sich zu scharen. Ich warne euch davor, euch abhängig zu machen von Menschen. Jedenfalls, wenn es dergestalt aussieht, dass er über euer Leben, über eure Meinung, über euren Willen, oft über euer Geld in irgendeiner Form verfügen kann. Ich warne euch also davor und gleichzeitig sage ich euch bei Jesus genau das Gegenteil. Ein Christ ist ein Jünger, der sich tatsächlich auf Gedeih und Verderb an Jesus bindet. Wir nennen ihn Herrn, wir nennen ihn Meister, wir nennen ihn Lehrer, wir nennen ihn Führer. All diese Worte, die höchst gefährliche Begriffe sind, wenn man sie auf Menschen anwendet, außer dem Lehrer. Aber das ist auch gefährlich. Ich bin mit einer verheiratet. Okay. Ich glaube, das habt ihr verstanden. Wir müssen auch einen Schritt weiterkommen, weil sonst kommen wir nicht durch. Zweiter Punkt. Was aus diesem Haufen wurde? Aus diesem Haufen wurde Kirche. Ich möchte ja heute mit euch über Kirche reden. Oder über unseren Traum von Kirche. Und deswegen schauen wir uns in der Bibel an, wie aus diesem Haufen Kirche damals, aus diesem Haufen Jünger damals Kirche wurde. Das war in Jerusalem, deswegen diese Gebäude da. Die Apostelgeschichte ist das Buch der Bibel, das diese Geschichte erzählt, wie zuerst in Jerusalem und dann von dort aus über die damalige Welt sich die Kirche ausbreitete. Nachdem Jesus nicht mehr leiblich anwesend war. Und ich lese jetzt mal aus Apostelgeschichte 1 eine kurze Passage. Und sie erzählt, was die Jünger getan haben, nachdem Jesus sie sich verabschiedet und sie verlassen hatte. Und sie plötzlich dastehen ohne ihren Herrn. Apostelgeschichte 1, Vers 12. Danach kehrten sie vom Ölberg nach Jerusalem zurück. Das ist ein Weg von etwa einer halben Stunde. Dort gingen sie in das Obergemach des Hauses, wo sie von nun an zusammenblieben. Es waren Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Simon, der zur Partei des Zeloten gehört hatte und schließlich Judas, der Sohn von Jakobus. Auch die Frauen waren dabei und Maria, die Mutter von Jesus, sowie seine Brüder. Sie alle waren einmütig beieinander und beteten beharrlich um das Kommen des Heiligen Geistes. Diese Jünger tun einfach das, was nahe liegt. Sie bleiben zusammen. Der Haufen bleibt zusammen. Sie sind Freunde geworden über diese 3 Jahre. Und jetzt brauchen sie einander. Mehr als vorher. Also bleiben sie zusammen. Sie tun das, was Jesus gesagt hat, was sie tun sollen. Wartet. Wartet und betet. Und dann passiert etwas. Jesus kommt wieder, allerdings nicht in der Gestalt, wie sie ihn jetzt kannten, 3 Jahre lang, sondern Gottes Geist kommt zu diesem Haufen. An Pfingsten feiern wir das heute noch. Und es würde noch eine Predigt brauchen, um jetzt Pfingsten und den Heiligen Geist zu erklären. Erklären kann man das sowieso irgendwie nicht. Nur so viel, Jesus hatte das schon angekündigt vorhin. Er hat gesagt, ich sende euch meinen Geist und durch ihn werde ich euch dann leiten. Durch ihn werde ich bei euch sein. Durch ihn werde ich dann zu euch reden. Und plötzlich wird aus diesem Haufen ein mutiger Haufen. Und Petrus, einer, der immer eine ziemlich große Klappe hatte, aber der oft gekniffen hat, wenn es dann ernst wurde, steht an diesem Tag auf und fängt an zu predigen. Und zwar zu der Menschenmenge, die da zusammenläuft. Und er nimmt kein Blatt vor den Mund, zu sagen, was er zu sagen hat. Und er erzählt von Jesus, er erzählt von seinem Leben und von dem Sterben. Und er sagt den Leuten, ihr habt ihn da ans Kreuz genagelt, ihr müsstet euch noch erinnern an den Mann. Ein paar Wochen ist das her, der da hingerichtet wurde. Und was er vor allem sagt, dieser Mann ist auferstanden und wir, die hier stehen, können das bezeugen. Und dann fordert er die Leute heraus und sagt ihnen so, wir sind seine Jünger, wir fordern euch auf, werdet seine Jünger, glaubt an diesen Mann, gebt ihm euer Leben. Wir blenden uns mal ein in den Schluss seiner Predigt. Dieses Wort traf die Zuhörer mitten ins Herz und sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete, kehrt jetzt um und lasst euch taufen auf Jesus Christus, lasst seinen Namen über euch ausrufen und bekennt euch zu ihm, jeder und jede im Volk. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch seinen Heiligen Geist schenken. Denn Gott, was Gott versprochen hat, ist für euch und eure Kinder bestimmt und für alle, die jetzt noch fern sind und die der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte sie Petrus. Und er sagte zu ihnen, lasst euch retten vor dem Strafgericht, das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag zur Gemeinde hinzugefügt. Und da steht zum ersten Mal das Wort Gemeinde, Kirche. Und einen Vers weiter noch, und den habe ich euch auch mitgebracht, dass ihr ihn mitlesen könnt. Das, was die Gemeinde, die jetzt da zusammenkommt, ausmachte, sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen, sie feierten das Mahl des Herrn und sie beteten gemeinsam. Also aus diesem Haufen ist Kirche geworden. Besser gesagt, die Kirche damals, die erste, war immer noch ein ziemlicher Haufen. Ein wachsender Haufen allerdings. Aber es ging in diesem Haufen immer noch nur um eins, um Jesus. In dieser Gemeinde ging es nicht um eine neue Religion. Die Leute hätten überhaupt nicht verstanden, was wir von ihnen wollen, wenn wir ihnen gesagt hätten, und ihr seid jetzt Christen oder wie? Diese Leute verstanden sich als Juden. Sie kommen und kamen aus dem Judentum und blieben auch dort zunächst. Sie fühlten sich dorthin gehörig. Damals redete noch niemand vom Christentum. Was da passierte, war einfach nur das, dass immer mehr Menschen erkannten, Jesus lebt wirklich. Und dass sie ihm ihr Leben anvertrauen, dass sie vertrauten, dass sie seine Jünger wurden. Und dass die, die zum Glauben an ihn kamen, jetzt eine Gemeinschaft bildeten. Mit diesen 12, mit diesen vielleicht 100 oder wie viele da noch übrig geblieben sind vom Anfang. So, und was machte diese Kirche jetzt aus? Und das hat viel mit dem Traum, den wir von Kirche haben, zu tun. Gehen wir kurz durch diese Punkte, die da drin versteckt sind. Also was sie machten, sie ließen sie von den Aposteln unterweisen. Das war nichts anderes, als dass sie mit denen zusammensaßen, die Jesus 3 Jahre lang kennengelernt hatten, den Augenzeugen. Später hat man diese 12 Apostel, 11 war es nur noch, diese 11 dann Apostel genannt. Das war nichts anderes, als ihnen zuzuhören, erzählt uns von Jesus, erzählt, was er gesagt hat, was er getan hat, wir wollen das wissen. Also, sie ließen sich unterweisen, da ging es nicht zuerst mal um irgendwelche Lehren, sondern da ging es einfach darum, Jesus kennenlernen. Jesus kennenlernen. Das zweite, was sie machten, sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen. Die anfingen, Jesus zu lieben und ihm zu vertrauen, die konnten nicht anders, als die zu lieben und ihnen zu vertrauen, die diesem Jesus ebenfalls folgten. Jünger kannst du nie alleine sein. Jünger kannst du nie alleine sein. Sie bildeten eine enge Gemeinschaft, steht da, wahrscheinlich nicht mit 3000. Aber innerhalb dieser 3000 gab es enge Gemeinschaften, fast sowas wie Familie. Das dritte, was sie taten, sie feierten das Mahl des Herrn zusammen, also Abendmahl oder Heilige Messe, nennen wir das heute. Nur, das war damals kein christlicher Ritus irgendwie. Man machte das einfach, und es scheint so, dass sie das fast täglich machten. Man machte das einfach, weil Jesus es gemacht hatte, immer mit ihnen zusammen gegessen hatte. Und weil er gesagt hatte beim letzten Abendmahl, hey, tut das immer wieder. Erinnert euch an mich. Und wenn ihr das tut, bin ich unter euch gegenwärtig. Man machte das, um Jesus nahe zu sein. Und das vierte, sie beten gemeinsam. Auch hier, sie sind Jünger. Und ein Jünger muss wissen, was sein Herr von ihm will. Und Gebet war nicht einfach irgendwie eine fromme Übung, die man so tun muss, sondern es war einfach die Verbindung des Jüngers zu seinem Herrn. Sie dankten ihm, sie baten ihn, sie stellten ihm vielleicht immer noch ihre Fragen über das, was sie nicht verstanden. Gebet ist die Form, mit Jesus Kontakt zu haben. So, was ich damit dem allem sagen will, Kirche ist immer noch der Haufen Jünger. Sie sind immer noch eine Gruppe von Nachfolgern. Kirche waren sowas wie Gefährten. Gefährten. Das Abenteuer mit Jesus, das war nicht zu Ende, sondern das fing jetzt erst richtig an. Und da steckte eine Dynamik drin, das war eine Bewegung. Wir nennen das heute die Urgemeinde, die erste Gemeinde, die erste Kirche, die Urgemeinde. Und wenn ich von Kirche träume, dann träume ich davon, dass Kirche heute dem, was damals gelebt wurde, wieder näher kommt. Vielleicht in ganz anderen Formen. Aber dem, was hier drin steckt, wieder näher kommt. Die Gemeinde damals, das war eine kraftvolle Kirche. Sie durchdrang die Gesellschaft. Wenn man da weiterliest, hört man, dass die ganze Stadt irgendwo angetan war von dieser Gruppe. Am Anfang. Es wendet sich irgendwann, dann wurden sie verfolgt. Am Anfang aber kamen unheimlich viele Leute dazu und sie durchdrangen die Gesellschaft. Es riss Leute mit, diese Bewegung. Und das liegt daran, dass sie eine Gemeinschaft, immer noch eine Gemeinschaft von Jüngern waren und dass Jesus mit seiner Kraft immer noch genauso anwesend war wie vorher. Okay, jetzt machen wir den Sprung nach heute. Zum dritten Punkt kommen wir. Was Kirche ist und warum es unmöglich ist, zur Kirche zu gehen. Oder in die Kirche zu gehen. Dan Kimball ist ein Pastor einer jungen Gemeindebewegung und er hat etwas gesagt, das fasziniert mich und das habe ich mir deswegen gemerkt. Er sagte, es gibt im Neuen Testament keinen Vers, in dem es heißt, dass sie in die Kirche gingen. Jetzt denkst du vielleicht, Moment, ich habe gerade gehört von Leuten, die in die Kirche gingen, das waren viele, das waren 3000. Er sagt, er spitzt es sogar noch zu, er sagt, glaubt man der Bibel, dann ist es sogar ganz unmöglich, in die Kirche zu gehen. Jetzt denkst du vielleicht, Moment, wie kann jemand behaupten, dass etwas unmöglich ist, zu tun, was ich heute Morgen gerade getan habe? Gut, vielleicht fällt es dir schwer, das hier Kirche zu nennen. Dann kann man sagen, ich kenne jedenfalls viele Leute, die heute Morgen in die Kirche gehen. Zur Kirche kannst du nicht gehen, behauptet er. Und ich behaupte, er hat recht. Jedenfalls nicht, wenn du unter Kirche das verstehst, was die Bibel unter Kirche verstand. Wenn du unter Kirche ein Gebäude verstehst, so mit Turm und Glocke oder irgendwie, oder auch ein Gebäude wie dieses hier, da kannst du hingehen. Wenn du unter Kirche vor allen Dingen Gottesdienst verstehst, in Kino 7 oder irgendwo, da kannst du hingehen. Wenn du unter Kirche eine Organisation, eine Institution verstehst, da kannst du hingehen. Die kannst du aufsuchen, ihre Dienstleistung in Anspruch nehmen, die irgendwie da Heil vermitteln lassen, Kontakt zu Gott irgendwie. Aber das ist nicht das, was Kirche ausmacht. Das alles ist nicht das, was Kirche ausmacht. Nicht aus biblischer Sicht jedenfalls. Zur Kirche kannst du nicht gehen. Kirche kannst du nur sein. Kirche kannst du nur sein. Und wenn du ein Jünger bist, einer, der Jesus nachfolgt, dann bist du Kirche mit den anderen zusammen, die das auch tun. Kirche war damals kein Gebäude. Kirche war damals auch keine Veranstaltung mit Band oder mit Liederbüchern oder mit einer Orgel, mit Weihrauch oder was. Kirche war keine Veranstaltung. Kirche war damals schon gar keine Organisation oder Institution. Kirche war einfach nur Weggemeinschaft von Jüngern. Kirche konnte man werden, aber zur Kirche konnte man nicht gehen. Und jetzt sage ich es mal ein bisschen deutlich, und das könnte etwas sein, was euch vielleicht ärgert. Wenn du jeden Morgen, Sonntagmorgen hier im Cinemax sitzt und hier etwas lernst über Gott, dich hier wohlfühlst, dich hier Gott näher fühlst, Gott sogar begegnest, dann ist es super. Dann ist das der Grund, warum wir diesen Gottesdienst machen. Und dann sind wir echt froh, dass du hier bist. Aber da muss ich dir sagen, das ist nicht Kirche. Du erlebst noch nicht Kirche. Kirche ist etwas anderes. Du bist damit, dass du hier bist, nicht ein Teil der City Church. Selbst wenn du auf dem Papier Mitglied wärst. Man kann Mitglied werden. Kirche ist viel mehr. City Church ist viel mehr als das, was wir hier tun jetzt gerade. Wenn du uns nur von sonntags kennst, dann kennst du die City Church nicht wirklich. Oder wenn du sagst, ich gehe sonntags, meine Kirche ist sonntags die City Church und du sagst es einfach nur, weil du regelmäßig hier bist, dann hast du das missverstanden. Dass ihr mich jetzt nicht missversteht, du hast die Freiheit, das genauso zu machen. Und wir sind sogar froh, dass du da bist. Wir wollen, dass viele Leute hier sind sonntags und es genießen und Gott begegnen. Darum machen wir das. Aber ich möchte dir das heute sagen, dass du verstehst, das ist allerdings noch nicht Kirche sein. Wir leben als CC etwas anderes. Als CC verstehen wir uns auch als Weggemeinschaft von Jüngern. Wir versuchen das zu leben. Und das hier, der Gottesdienst, ist nur eine Veranstaltung. Es ist unsere zentrale Veranstaltung. Und ich bin jedes Mal begeistert, wie viele Leute da sind. Ich wünsche, es wären die doppelte Menge. Angeblich sollen die hier reingehen. Ich weiß nicht, wie wir uns dann unten im Foyer fühlen würden nachher. Aber hier schlägt nicht das Herz der CC, der City Church. Hier schlägt nicht das Herz der CC. Es gibt sogar ganz viele Menschen, die gehören zum Kern der CC und die können nie hier sein. Oder fast nie. Weil sie jetzt zum Beispiel Kinderabenteuer machen und das jeden Sonntag machen. Oder es gibt ein paar, die sitzen irgendwo in diesem Gebäude, ich weiß nicht wo, und beten für uns. Und sie sind nie oder fast nie hier. Und es ist auch okay. Denn das hier ist nicht das Herz der CC. Wo das Herz schlägt, sage ich euch gleich. Unser Traum ist auf jeden Fall, und dazu fordern wir euch heraus, mehr zu wollen. Mehr zu wollen. Und wir träumen davon, dass ihr, die hier sitzt, mehr wollt, als zur Kirche zu gehen. Unser Traum ist, dass ihr Kirche werdet. Unser Traum ist, dass du ein Jünger wirst. Und dass du dich einlässt auf die Weggemeinschaft mit Jüngern. Und das ist etwas, was ein Risiko beinhaltet. Das kannst du nur machen, mit Haut und Haaren, mit deinem ganzen Leben oder eben nicht. Und uns ist egal, ob du das tust und das in der City Church tust oder in einer anderen Kirche. Kirche wird nicht nur hier, es wird an vielen Stellen gelebt. Und wenn du eigentlich zu einer anderen Gemeinde gehörst und sagst, dort ist eigentlich meine Heimat, und wenn du den Hauch einer Chance siehst, dass man dort Kirche, lebendige Kirche leben könnte, dann würden wir dir sogar lieber sagen, hey, dann geh vielleicht dorthin wieder zurück. Vielleicht brauchen die dich dringender als wir. Also es geht uns nicht darum, als Gemeinschaft immer, immer größer zu werden und möglichst viele Leute anzuziehen, obwohl wir uns darüber freuen, natürlich. Was uns wichtig ist, dass du dich entscheidest, will ich Jünger sein und mich der Gemeinschaft der Jünger anschließen, egal jetzt wo? Oder willst du Gottesdienst, Kirche, Jesus, all das konsumieren, aber nicht mehr, nicht mit dem ganzen Leben darauf einlassen? Kirche zu leben, Jüngerschaft zu leben, das hat natürlich direkte Auswirkungen dann auf dein Leben. Das ist nicht nur eine Entscheidung im Kopf und dann auf dem Papier oder so. Denn wir als City Church, wir wollen dann als Weggemeinschaft von Jüngern auch das leben, von dem wir glauben, dass es unser Auftrag ist. Den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Damals den Zwölfen, und als die Gruppe dann größer wurde, denen, die aus diesen Zwölfen entstanden, die Kirche bis heute. Und in diesen Auftrag würdest du natürlich mit hineingezogen, wenn du Kirche lebst, wenn du Jünger bist. Und um diesen Auftrag geht es in dieser Predigtreihe. Heute Jüngerschaft. Wir sehen den Auftrag darin, als Menschen Jesus nachzufolgen. Nächstes Mal wird es darum gehen, dass wir den Auftrag sehen, und in den würdest du hineingezogen, mit dem Evangelium Menschen zu erreichen, die noch nicht dabei sind. Also, aktiv zu missionieren. Unsere Überzeugung ist, Kirche, die das nicht mehr tut, ist nicht Kirche. Das übernächste Mal, also nächstes Mal wird der Jochen dazu predigen, übernächstes Mal wird es um Gemeinschaft gehen. Daniel ist dann dran. Wir wollen authentische Gemeinschaft leben. Wir glauben, dass das Kirche ausmacht. Und das letzte dann, als Kirche sind wir dazu da, zu dienen. Als Jünger wirst du nicht mehr für dich einfach nur leben, sondern du wirst für andere leben und du wirst erleben, dass genau das dich reich macht, wenn du dienst. Eine Kirche, die dieser Welt nicht mehr dient, ist überflüssig im Grunde. Also unser Traum von Kirche ist eigentlich nicht eine Kirche, die einen chilligen Gottesdienst in so einem Ambiente hat, obwohl das bewusst so ist und auch noch lange so bleiben soll. Aber unser Traum von Kirche steckte mehr in diesem Vers von eben. Jüngerschaft leben, andere erreichen, starke Gemeinschaft bilden und von Herzen dienen. Ist das auch dein Traum? Ist das auch dein Traum? Und wenn ja, wann fängst du an, ihn zu leben? So, und jetzt im letzten Punkt sage ich dir, wo das Herz der CC schlägt. Wenn es nicht hier im Cinemax schlägt. Wahrscheinlich denkst du jetzt, aha, er meint die Mini-Churches. Da schlägt das Herz, da soll er jetzt hinkommen. Ne? Das Herz der CC schlägt hier. In diesem Herz und in jedem Herz dessen, der diesen Traum mitträumt und Jüngerschaft mitlebt. Und deshalb gehen wir jetzt in diesem letzten Punkt eine Ebene tiefer auf die Ebene deines Herzens. Der vierte Punkt heißt, dein persönliches Risiko, Kirche zu sein. Dein persönliches, da ist die Betonung drauf, dein persönliches Risiko, Kirche zu sein. Die Frage, ob du Kirche leben willst oder nicht, ist im Grunde nicht eine Frage zwischen euch und uns oder so, sondern ist eine Frage zwischen deinem Herz und Jesus. Eine Sache zwischen deinem Herz und Jesus. Und wenn du Kirche lebst, dann machst du dich auf einen Weg. Da steckt ja in diesem Wort, ja, in dem Wort Jünger steckt es nur so mittel drin. Im Wort Nachfolger steckt es drin, Folger, ja. Dann machst du dich auf einen Weg, jemandem nachzugehen. Du bist eine Art Pilger, hätte man früher gesagt. Ein Reisender. Und der Weg, den du dann einschlägst, ist vor allem ein Weg deines Herzens. Ist nicht unbedingt ein Weg, den du äußerlich gehst. Manchmal ist es so. Also für uns als Familie war es vor einem halben Jahr tatsächlich ein äußerlicher Weg, umzuziehen von einer Stadt in diese hier, weil wir den Eindruck hatten, Gott möchte das, dass wir diese Aufgabe hier wahrnehmen. Ja, es kann ein äußerer Weg sein, aber es kann auch sein, du bleibst dein Leben lang am selben Ort, im selben Haus, derselben Wohnung. Es ist ein Weg deines Herzens. Eine Reise deines Herzens. Und dieser Weg ist abenteuerlich. Es ist eine Reise, bei der du noch nicht weißt, wie sie genau endet. Du siehst vor allem so gerade mal den ersten Teil des Weges und dann geht es um die Kurve und du weißt noch nicht genau, wo das hingeht. Es ist also nicht eine Reise, die du antrittst. Jüngerschaft ist nicht eine Reise, die du antrittst, weil du das durchplanst und siehst, okay, das wird ein Traumurlaub. Das machen wir. Es ist eher eine Reise, die, wenn du sie überhaupt antrittst, sie deshalb antrittst, weil du dem vertraust, der behauptet, hey, komm mit mir. Dieser Weg ist gut. Du kennst ihn noch nicht. Aber ich kenne ihn und ich gehe mit dir. Folge mir, sei mein Jünger. Und das ist kein anderer Mensch. Denn sonst wird es kein Abenteuer, sondern sonst wird es halsbrecherisch, wenn ein Mensch zu dir sagt, hey, komm mit mir, folge mir, ich weiß, wo das hingeht hier. Sondern es ist Jesus. Also Jünger sein hat etwas mit dem direkten Folgen von Jesus zu tun. Es ist eine Reise deines Herzens, die damit beginnt, dass du Jesus dein Leben anvertraust. Und dass du erwartest, dass er der Einzige ist, der dir das Leben wirklich zeigen kann. Der wirklich weiß, wer du bist. Der dich wirklich kennt. Der Einzige, der wirklich den Sinn deines Lebens kennt. Und der dir geben kann, wonach du dich sehnst. Wonach du dich sehnst, das habe ich jetzt absichtlich gesagt. Weil das Wort Sehnsucht, ich glaube, dass der treibende Motor, überhaupt eine Reise anzutreten, eine Reise des Herzens anzutreten, Sehnsucht ist. Ich nehme mal an, das meiste, was Menschen überhaupt tun, ist irgendwie motiviert von irgendeiner Form von Sehnsucht. Jeder Weg beginnt mit einer Sehnsucht. Ich will an einen anderen Ort, was ich bin. Deshalb gehe ich überhaupt erst los. Und ich dachte so, wir als City Church Leute, ich glaube, wir sind alle Leute mit einer Sehnsucht. Ich glaube, deswegen sind wir City Church. Deswegen stecken viele von uns unheimlich viel Energie hier rein. So, und Sehnsucht entsteht aus dem Gefühl, dass dieses Leben noch nicht so ist, wie es sein könnte. Dass dieses dein Leben noch nicht so ist, wie es sein könnte. Es entsteht aus dem Gefühl, du bist für etwas geschaffen, aber dieses Etwas ist noch nicht da. Oder es ist noch nicht so da, wie es sein könnte. Du bist nicht zufrieden. Die Sehnsucht irgendwie nach Leben. Irgendwie nach Leben. Und diese Sehnsucht solltest du nicht abschalten, wenn du sie hast. Ich glaube, das tun viele Leute. Sie schalten sie ab. Sie töten die Sehnsucht ab. Und die anderen tun das Gegenteil, sie suchen weiß ich wo und leben es total aus und versuchen irgendetwas zu finden, was ihnen die Sehnsucht stillt. Schalt sie auf jeden Fall nicht ab. Manchmal ist die Sehnsucht das einzige Indiz dafür, dass es mehr geben muss. Manchmal glaube ich, dass Leute nur deswegen die Hoffnung noch nicht aufgeben, weil die Sehnsucht noch da ist. Dein Leben ist von der Geburt bis zum Tod eine Reise deines Herzens auf dem Weg dahin, wo deine Sehnsucht gestillt wird. Und die Entscheidung, vor der du stehst, ist die: Willst du auf dieser Reise, die dein Herz unternimmt, dem vertrauen, der behauptet, ich habe dich geschaffen, ich habe das Leben geschaffen und die Sehnsucht, die du spürst, ist meine Stimme in deinem Herzen. Die Entscheidung ist die, ob du dem vertrauen willst, der sagt, komm mit mir findest du, was du suchst. Du findest es übrigens nicht auf einem Schlag wahrscheinlich. Es wird eine Reise sein. So, und in dem Moment, wo du das Risiko eingehst und Ja sagst und diesem Mann folgst, diesem Jesus folgst, bist du ein Jünger. Und dann beginnt das Abenteuer der Jüngerschaft. Und diese Reise wird dich sehr verändern, dein Herz wird sich verändern. Jesus ist sehr daran interessiert, aus dir den Menschen zu machen, der du eigentlich bist. Und diese Veränderung wird wahrscheinlich nicht immer angenehm sein. Veränderung ist nie immer angenehm. Manchmal wird das anstrengend sein. Manchmal wirst du Angst haben, ob das wirklich so gut ist, wo es jetzt hingeht. Aber je länger du unterwegs bist, desto mehr wirst du wissen, es lohnt sich, das zu tun. Denn, und da können wir jetzt das letzte Bild einblenden, zwei Dinge. Das erste, du bist auf dieser Reise nicht allein. Du brauchst die Jünger, die mit dir unterwegs sind. Also ich brauche sie auf jeden Fall. Ich brauche diese Weggemeinschaft. Ich brauche Kirche. Sonst wäre ich wahrscheinlich nicht mehr dabei. Kann ich mir gut vorstellen. Allein schaffe ich das nicht. Und das zweite und das Wichtigere auf dieser Reise deines Herzens ist, dass die Freundschaft zwischen dir und dem, der dich führt. Die Freundschaft zwischen dir und dem, der dich führt. Irgendwann auf dieser Reise wirst du sagen, wenn du sie zögerlich begonnen hast, Jesus, die Worte, die du mir sagst, das ist mein Leben. So wie Petrus es gesagt hat. Du bist mein Leben. Ich wüsste nicht, wo ich hingehen sollte ohne dich. Diese Freundschaft zwischen dir und dem, der dich führt. Und das ist die Herausforderung an euch. Heute, die nächsten Male, willst du das leben. Und die Sicherheit, jedes Risiko auszuschließen, dass das der falsche Weg ist, diese Sicherheit kann dir niemand geben. Wir können nur sagen, dass wir auf diesem Weg sind und dass wir uns freuen, auf diesem Weg zu sein. Aber du musst entscheiden, will ich mich darauf einlassen oder nicht. Und wir machen das jetzt so, ich möchte einfach noch beten. Und vor diesem Gebet werde ich einfach einen Moment ruhig sein, dass du Zeit hast, mal kurz nachzudenken. Und dann werde ich ein Gebet sprechen, dass du mitbeten kannst oder auch nicht. Ein Gebet, was diesen Anfang dieser Reise beschreiben kann. Ein Gebet, das deins werden kann, wenn du das Gefühl hast, okay, ich will mich auf diesen Jesus einlassen. Und wenn das nicht dein Ding ist, dann bete es einfach nicht mit. Okay, wir sind im Moment still. Jesus Christus, ich kenne diese Sehnsucht nach Leben. Und ich sehe den Weg, den ich gegangen bin bisher. Und ich sehe, dass ich einen neuen Weg einschlagen könnte. Ich danke dir für dein Angebot, mich zu leiten. Ich danke dir dafür, dass du mir Leben geben willst. Jesus, obwohl ich den Weg noch nicht sehen kann, möchte ich dir mein Leben anvertrauen und dir sagen, sei mein Gott, sei mein Herr, führe mich zum Leben. Und ich bitte dich, dass du mir meine Schuld vergibst, die Dinge, die passiert sind, weil ich an falschen Stellen gesucht habe, vielleicht. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, dass du mir anbietest, alles ist okay. Ich danke dir, dass du mir Verbindung mit Gott anbietest. Ja, und darum gebe ich dir meine Hand und gehe mit dir und bitte dich, dass du mir das Leben zeigst. Amen. Wenn ihr das gebetet habt und nachher mit jemandem reden wollt, dann tut das. Darüber reden wollt, wie das aussieht, die Jüngerschaft. Am besten tut ihr es mit jemandem, den ihr gut kennt. Und von dem ihr wisst, hey, er ist einer von diesen Jüngern. Aber ihr könnt das auch mit jemandem von uns machen, den ihr vielleicht nicht so gut kennt, aber sagt, okay, das kann ich tun. Kommt einfach auf uns zu und sprecht uns an.